ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Hinter dieser riesen politischen Botschaft ist ein musikalisches Meisterwerk.
Da liegt ganz viel Herz auf dem Boden des Studios, oder?
Auf jeden Fall. Wenn du singst, hast du keine Angst. Dein Gehirn kann keine Angst haben, wenn du singst.
Man kann Respekt auch als Sex deuten.
Okay, das lerne ich jetzt neu.
Oh, oh, oh.
Komm mit beiden klar.
Ich bin Falk König, hallo. Ich hatte es ja in einigen der vorangegangenen Folgen zu Alben aus dem Jahr 1980 bereits geteased, dass wir in dieser Folge eigentlich Monarchie und Alltag von den Fehlfarben besprechen wollten. Leider klappt das aus terminlichen Gründen unserer geplanten Studiogäste nicht. Müssen wir ein andermal machen. Dann haben wir uns gedacht, was war denn noch so los bei legendären Jubiläumsalben? Und da ist uns aufgefallen, dass im September Otis Redding sings Soul 60 Jahre alt geworden ist. Wow, Soul und R&B, das haben einige von euch ja schon an meilensteine@swr.de geschrieben, dass wir da durchaus noch ein bisschen Nachholbedarf haben und mal was machen könnten. Unter anderem Klaus Frohoff hat Otis Blue vorgeschlagen und ich möchte an dieser Stelle auch auf die ARD Musikclubs hinweisen. Der Musikclub Soul jeden Sonntag zwischen 20 und 24 Uhr und natürlich auch als Podcast in der ARD Audiothek. Eine wöchentliche Radioshow nur für Soul-Freunde. Jetzt geht's also bei uns um Otis Blue, Otis Redding sings Soul. Im Folgenden der Einfachheit halber nur Otis Blue genannt. Der Kollege Matt Snow setzt das Album in seinem Buch The Who, 50 Years of My Generation auf eine Stufe mit Revolver von den Beatles, Aftermath von den Stones, Pet Sounds von den Beach Boys, Blonde to Blonde von Bob Dylan und A Quick One von The Who. All diese Alben, so schreibt er, haben die große Alben-Ära ab Mitte der 60er erst begründet. Das Album ist nicht bloß eine Ansammlung von Single-Hits, sondern als Statement ein Gesamtkunstwerk. Und dieses Statement ist selbstbewusst und revolutionär für die 60er Musik. Kennt keine Unterschiede, schwarz oder weiß oder sonst wie. Musik ist für alle Menschen da. Otis Redding setzt in der schwarzen Musik-Community ein Zeichen und etabliert sich trotzdem im amerikanischen Mainstream-Markt. Genau wie beim Publikum macht er auch bei der Musik selbst keine großen Unterschiede. Der Kollege Angus Taylor von BBC Music sieht das Album an der Schnittstelle von Pop, Rock, Gospel, Blues und Soul. Das war für einen afroamerikanischen Künstler Mitte der 60er überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Heute steht das Album auf allen gängigen Bestenlisten. Nur drei der Songs stammen aus der Feder von Otis Redding. Natürlich auch die Nummer hier, die kurze Zeit später in der Interpretation von Aretha Franklin zur Hymne für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung wurde, so aber im Original gar nicht angelegt war. Hier ist Respect. Und natürlich finden sich auch Soul-Klassiker auf dem Album, wie das von den Temptations zum Hit gemachte My Girl. Oh, schon bei den ersten Zeilen geht die Sonne auf. Wir legen jetzt einen besonderen Fokus auf die Otis-Originale und auf zwei ganz besondere Neuinterpretationen. Eine davon könnte verstörend wirken. Wow, Satisfaction mit Bläsern, tja, ist gar nicht so weit hergeholt. Keith Richards höchstpersönlich hatte das tatsächlich ursprünglich mal so vorgehabt. Mehr spannende Geschichten zu Otis Blue gibt's jetzt und im Studio begrüße ich Katharina Heinius aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo Kathi.
Hallo.
Und einer hatte dann doch Zeit für uns und das ist ein echter Soulman, Rolf Stahlhofen, früher einer der Söhne Mannheims, heute in Sachen Soul solo unterwegs. Herzlich willkommen, Rolf.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir gehen zurück ins Jahr 1965, mal speziell in die USA. Die Amis wollen hoch hinaus. In Vorbereitung auf die Mondlandung treffen sich im All erstmals zwei Gemini- oder Gemini-Raumschiffe zu einem Rendezvous. Oh lala. Auf der Erde gibt's allerdings noch viel irdischere Probleme. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung fordert mit Nachdruck die Gleichberechtigung aller US-Bürger. Das allerdings scheint noch ein langer Weg zu sein. Oder wie es im Text von A Change is Gonna Come heißt, It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes, it will. Am 21. Februar, Malcolm X wird in New York City ermordet. Es war einer der prominentesten Anführer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Am 7. März stoppt die Staatspolizei durch Einsatz von Knüppeln und Tränengas außerhalb der Stadt Selma in Alabama den ersten von drei Protestmärschen. Etwa 600 Bürgerrechtsdemonstranten wollen in Alabamas Hauptstadt Montgomery ziehen. Gouverneur George Wallace sieht im Marsch eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. 6. August, da unterzeichnet Präsident Lyndon B. Johnson den Voting Rights Act und erklärt damit allen Afroamerikanern ausdrücklich das Wahlrecht zu, was wesentlich zur Gleichstellung Schwarzer in den USA geführt hat. In der Bundesrepublik bleibt nach der Bundestagswahl Ludwig Erhard Bundeskanzler einer schwarz-gelben Koalition. Platz 1 der deutschen Single-Charts ist das Lieblingslied meiner Tante Marlies, Nino Rosso, Il Silenzio.
Auch Soul.
Ja, das hat es. In Amerika führen Sam the Sham and the Pharaohs die Charts an. Willy Bully. Der nächste 65er Meilenstein kommt von den Beatles. Wir sprechen Anfang Dezember über Rubber Soul.
Hat auch Soul.
Ja. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Katharina, zurück zu Otis. Erzähl uns die Vorgeschichte von Otis Blue/Otis Redding Sings Soul.
Ja, eine Sache muss ich vorab erzählen. Otis Redding hat auch gerne die Beatles gehört und Bob Dylan, fand nur immer, die Texte sind zu lang, zu viel Text. So, das hat ihn immer ein bisschen gestört. Egal. Die Vorgeschichte zu diesem Album ist, Otis Redding ist 24, als er dieses Album aufnimmt. Fangen wir vorne an. Sein Vater war Baptistenprediger und seine Vorbilder waren Sam Cooke vor allem und Little Richard, weil er hat als Little Richard Imitator war er unterwegs und hat auch damit so sein Geld verdient. Er tourte auch mit der Band von Little Richard, aber ja, also das...
Man ein Little Richard Imitator auf dem Weg zu sich selbst.
Ja, genau, aber man brauchte keinen zweiten Little Richard. Ja. Das war nicht nötig, ja. Und dann hat er 1960 seine erste Platte aufgenommen mit seiner ersten Band, kann man sagen. 1962 war er dann mit dieser Band auch im Stax Studio und hat dort aufgenommen. Und es war noch Aufnahmezeit übrig. Und dann durfte er seinen allerersten Solo-Song einsingen. Mhm. Und das war These Arms of Mine.
These Arms of Mine.
Ja, ihr könnt leider nicht sehen, wie Rolf gerade schaut. Er ist hin und weg.
Stimme ist Medizin von ihm. Das ist echt der Wahnsinn.
Und genau dieses Gefühl, das Rolf gerade hatte, hatten die anderen eben auch im Studio. Und die haben gedacht, was ist das denn? Denen sind die Ohren weggeflogen. Und dann haben sie gesagt, okay, dem geben wir einen Solo-Plattenvertrag. Und die ihm diesen Plattenvertrag gegeben haben, das waren Jim Stewart und Eileen Axton. Das sind die beiden Geschwister, die Stax gegründet haben. Und das sind Weiße. Und eigentlich auch gar keine Musiker, das ist das Spannende an denen, sondern die waren angestellt bei der Bank.
Ach.
Ja, also er hat Geige gespielt in einer Countryband. Das war so seine Berufung, eben ein Plattenlabel zu gründen und Musiker zusammenzuführen. Und das haben sie auch gemacht. Er hat zuerst dieses Plattenlabel gegründet, Satellite Records heißt das. Und dann ist er zu seiner Schwester und hat gesagt, hier... Ich brauche Geld, ich möchte gerne auch ein Studio einrichten und ich brauche eine Tonbandmaschine. Und dann hat seine Schwester Estelle Axton, also Stax kommt auch von Stewart und Axton, also Stax.
Ja, es leuchtet ein.
Sie hatte schon ein Haus, sie konnte das Haus beleihen und dann hat sie dieses Haus beliehen mit $2,500, was echt viel Geld war in der Zeit. Und dann haben sie sich ein Tonbandgerät gekauft und sind erstmal in eine Lagerhalle JWD, ganz weit draußen irgendwie, und haben dort erste Aufnahmen gemacht mit nicht wirklich professionellen Bands und Musikern, einfach zum Üben. Und dann wurde dieses leerstehende Kino frei in Memphis, das ja dann zur Soulsville
Tempel,
ja genau, Hauptzentrale wurde. Und sie haben alles rausgerissen, haben praktisch den Leinwandbereich, das wurde die Regie, und die Stuhlreihen haben sie rausgerissen und das ging so leicht erhöht nach oben und das wurde dann zum Aufnahmeraum, was auch eine ganz besondere Akustik dann hatte, wegen eben dieser Schrägen. Und Estelle Axton hat zu Hause mit der Nähmaschine oben die Tücher, die sie oben von der Decke haben hängen lassen, genäht. Also
als Schalldämmung dann, ne?
Als Schalldämmung. Ja. Also man spürt einfach daran, mit was für einer Leidenschaft und was für Musikenthusiasten die beiden eben auch waren.
Tolle Geschichte.
Und als Otis Redding dann kam, das war wirklich so eine Art Wendepunkt für Stax. Also da ging es dann so richtig los, obwohl es auch vorher schon einzelne Hit-Erfolge eben gab. Es gab nämlich eine Studioband, die Houseband in diesem ganzen Stax.
Das war ja früher im Soul-Bereich oft so, dass es so Housebands gab, ne, bei den Labels.
Ja, und das war auch wichtig, weil wenn man eine Houseband hatte, konnte man aufnehmen, ganz schnell. Also brauchte man nur einen Sänger und konnte ganz schnell produzieren. Da musste man nicht immer Bands extra für zusammenstellen. Bei Stax war das Brooker T and the MGs.
Nicht das Schlechteste.
Und die waren auch zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß besetzt. Und sie hatten einen Hit mit Green Onions.
Ach, immer sehr beliebt als Unterlege, ne? Ja. Früher im Radio. Ich meine, Werner hat das auch oft eingesetzt.
Ja, ja. Das war 1962. Und dann kam 1965, kurz vor Otis Redding, eben auch Wilson Pickett mit In the Midnight Hour. Man hört das, dieselbe Band. Klar, mit Bläsern noch dazu.
Boah, steht wie eine Wand, oder? Super.
Und da merkt man auch den Unterschied zwischen Motown und Stax. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, Stax ist viel rauer. Die Stimmen sind rauer. Die Gitarre ist verzerrt. Wir haben die Blues-Gitarre von Steve Cropper und Bläser und viel Orgel. Das haben wir alles bei Motown nicht. Bei Motown ist es viel mehr, ich möchte sagen, nicht so rough produziert, sondern viel sanfter, mit viel, viel mehr Streichern.
Ja, kann genau, man, es ist auch nicht so transparent, ne? Also es ist mehr Sound. Also
ja, man kann es ganz gut hören, den Unterschied am Titel My Girl, nämlich von den Temptations, von Motown.
Ja.
Sehr gefällig.
Ja.
Produziert. Sehr produziert.
Ja, genau, sehr produziert, sehr voll, ne?
Genau.
Ja.
Und dann haben wir hier die Otis Redding Version, auch auf diesem.
Wird alles ganz akzentuiert, ne?
Absolut. Und der Schlagzeuger macht Gesetze, ja, ne, mit seiner Snare.
Sehr schön.
Und in Los Angeles vor dem Studio war groß angeschrieben Hitsville USA. Und was haben Stax gemacht? Die haben draußen ans Kino geschrieben Soulsville USA. Also da, ne, da ist der Soul zu Hause. Dieses Statement wollten sie unbedingt machen. Und ja, Recording von dem Album noch ganz kurz, weil das auch sehr spektakulär. Das Album ist in 24 Stunden aufgenommen worden.
Das ist unglaublich.
An einem Samstag, 9. Juli 1965, ab 10 Uhr. Genau. Bis zum 10. Juli, also dem Sonntag 1965, 14 Uhr. Man hat dazwischen eine 6-stündige Pause gemacht, nämlich von 20 bis 2 Uhr, damit Brooker T and the MGs einen Live-Auftritt spielen konnten. So.
Und wenn man sonst keine Hobbys hat.
Naja, ich meine, irgendwie muss man ja noch ein paar Mark verdienen.
Ja,
die Miete muss bezahlt werden.
Ja.
Und ein Gig ist ein Gig.
Ja. Ja.
Rolf, warum ist Otis Blue für dich ein Meilenstein?
Ich habe es gerade der Katharina auf dem Weg hierher erzählt, dass das wirklich ein life-changing Moment für mich als Musikliebhaber war. Ich war in Pirmasens in einem schönen Surrounding und dann wurde die Platte aufgelegt. Und ich kann mich erinnern, am Anfang, das war wie ein Blitzschlag. Und ich dachte, boah, was ist das? Und habe einfach festgestellt, dass ich also dieses Album wirklich Ton für Ton gehört und aufgesaugt habe. Ja, und dann dieses Satisfaction zum Beispiel. Das war, ich kannte natürlich die Originalversion von Rolling Stones, die ich ganz cool fand, weil ich ja auch weiß, dass Stones eifrig geklaut hat von den Schwarzen. Und dann singt auf einmal Otis Redding das und zieht die Töne, was der aus den Wörtern gemacht hat. Und wie gesagt, das war damals diese Zeit, da kanntest du nur diese eiskalten Sachen, Depeche Mode, damals sehr statisch, Adam Ant und so weiter, alles sehr viel, haben die geilen Klamotten, ja, und die richtigen Haarsprays. Und auf einmal kam sowas. Und es war so unfassbar echt für mich.
Dass du das wiederentdeckt hast sozusagen,
ja,
oder für dich entdeckt
20
hast.
Jahre alt, ja. Ja, ich meine damals schon, das war für mich ein life-changing Moment.
Toll. Den Meilensteine-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. So, und jetzt habe ich noch einen Tipp für alle, die uns mal live erleben wollen bei der Aufzeichnung eines Meilensteine-Podcasts. Wir sind am 14. November im Zirkus Maximus, einem Club in Koblenz. Und wir reden über das Album Paranoid von Black Sabbath zu Ehren von Ozzy Osbourne. Und ihr könnt dabei sein. Wann es losgeht und alle weiteren Infos, die findet ihr in unseren Shownotes. Die findet ihr zuverlässig auf swr1.de. Da haben wir alles für euch verlinkt.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Steigen wir ein ins Album Oh My Trouble, oder um es mit meinem nordhessischen Heimatidiom zu sagen, der Ahle Kerl namens Erja.
Oh man, trouble, just leave me alone. Go find someone else to pick home. I feel my life in doubt.
Oh Man Trouble, der Ärger, der einen das ganze Leben schon begleitet, hier in der Figur eines alten Mannes personifiziert. Manch Kritiker haben den Song sozusagen als düstere Version des 1967 rausgekommenen Sitting on the Dock of the Bay interpretiert. Ihr erinnert euch.
I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
Ja, da geht es ja darum, dass einer an einem Ort ankommt, seinen Frieden macht, so wie Redding selber, der auf einem Hausboot war und sich erholte, als er die Idee zu dem Song hatte. Zufriedenheit auf der einen und der Ärger auf der anderen Seite. Ich finde das im Lichte auch der gesellschaftlichen Entwicklung von 65 bis 67 eine interessante Interpretation. Kannst du damit was anfangen, Katharina?
Ja, du hast es ja eben schon angedeutet, in der ganzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, im Civil Rights Movement, das war ja praktisch da irgendwie auch auf eine Art Höhepunkt, oder man hatte das Gefühl, es passiert endlich was. Ja. Ja. Präsident Lyndon B. Johnson hat ein Gesetz unterzeichnet, das Rassendiskriminierung in öffentlichen Einrichtungen, im Arbeitsleben und bei staatlichen Programmen verbietet. Das war schon ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Es gab 1964, also ich nehme mal die Zeit wirklich davor,
ja,
die Zeit 1964, der Freedom Summer, ja, in dem eine Kampagne in Mississippi stattgefunden hat, um Afroamerikaner zur Wahl zu registrieren.
Also, ja, dass ja, in Amerika muss man sich ja immer erst registrieren.
Genau,
ne?
Mhm. Genau. Und es gab den Friedensnobelpreis für Martin Luther King Jr.
Mhm.
Und das war auch ein ganz großer Schritt, weil der hatte ja seine berühmte Rede gehalten im Sommer 63, I have a dream.
Mhm.
Und all das ist natürlich, versteckt sich auch irgendwie in diesem Song, diese Sehnsüchte, aber trotzdem noch den Ärger und die Schwierigkeiten, die es gibt. Und Otis Redding macht was Besonderes, und zwar in der Musik.
Mhm.
Er verbindet nämlich in der Musik. Also er verbindet in der Musik Country, Soul und Blues. Und was ist Country? Country ist die Musik der Weißen.
Mhm.
Und Soul ist die Musik der Schwarzen.
Mhm.
Und er sagt, wir sind längst verbunden damit. Nur der Text oben drüber, die Schwierigkeiten, das, was, ne, was so oben drüber stattfindet, das hat sich noch nicht so ganz geklärt. Aber tief unten, in der Basis, im Grund, sind wir längst verbunden. Und man hört's auch. Und das hat vor allem mit dem Anfang zu tun. Ich habe mal einen Country-Song rausgesucht, ja, der 1965 ganz weit oben war. Und zwar ist das King of the Road von Roger Miller.
Der groovt aber für einen Country-Song auch sehr.
Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents.
Geil. Ja.
Und was machen jetzt Booker T und The MGs und Otis Redding zusammen im Studio? Sie machen was Ähnliches. Sie bauen den Song nämlich genauso auf wie ein Country-Song, auch mit dieser Bassline am Anfang. Wir hören noch mal rein in den Anfang. So, wir sind noch im Country. Jetzt kommt der Soul dazu, ja, mit den Bläsern. Und dann, Achtung. Ja. Und jetzt steht der Song. Und das ist der Gänsehautmoment. Ja. Und das ist genau aus diesem Grund, dass sich das verbindet. Country, Soul und Blues auf eine gewisse Art. Ja. Das ist der Moment, den uns Gänsehaut verschafft. Weil man plötzlich spürt, ja, wir sind eins. Und das ist kompositorisch hier wahnsinnig cool gelöst.
Ich bin komplett fasziniert, weil du weißt, wie sehr ich dich schätze. Und was du immer wieder raushaust und wie du Musik siehst, das ist mir gerade so aufgefallen. Und die, du malst so schöne Bilder damit. Dankeschön. Mir ist mir gerade so aufgefallen.
Danke, Doc.
Das ist ein schönes Kompliment. Ich hatte es ja schon angesprochen, dass es Otis Redding mit dem Album gelungen ist, die Schranken zwischen schwarzen und weißen Musikfans in den USA, Katharina hat es eben gerade erläutert, wenn nicht einzureißen, dann doch zumindest gehörig anzusägen. Es heißt ja auch, Oh Man Trouble sei ein Blues-Song mit klassischer Soul-Melodie und Country-Einflüssen. Du hast mir quasi die Moderation vorweggenommen, sehe ich gerade. In Amerika war das lange Zeit große Gegensätze, zumindest was die weiße Country-Music auf der einen und Blues und Soul auf der anderen Seite der amerikanischen Community angeht. Für deutsche Ohren ist die Trennung nur schwer nachzuvollziehen. Wie ist das, wenn man Soul mit deutschen Texten macht, Rolf? Ist da diese Unerhörtheit von Otis Reddings Werk dir je bewusst gewesen oder sind das alte Zöpfe?
Naja, ich meine, Soul heißt ja fühlen, heißt ja Seele und das funktioniert in Deutschland auch. Also ich meine, wenn du dir 60er-Jahre-Schlager anhörst oder in der DDR gab es Holger Biege zum Beispiel. Mhm. Das war für mich, als ich das gehört habe, dachte ich, meine Güte, was hat dieser Mensch gelitten und was hat der für eine Geschichte in der Stimme? Und Musik spricht alle Sprachen. Mhm. Deswegen bin ich nicht so ein Freund davon, von wegen, ja, kann der deutsche Soul, kann der Italiener Soul oder wie auch immer. Es gibt dieses wunderbare englische Lied, das kein englisches Lied ist, von Adriano Celentano, der einfach beweist, hat was mit Stimme und Rhythmik zu tun. Ja. Aber natürlich waren diese, also Leute wie Otis Redding, Wilson Pickett und so, das waren, Marvin Gaye dann auch, das waren Sachen da, die hat man wirklich aufgesogen wie so ein Schwamm.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, ich hatte damals einen alten Opel Kadett C-Karawan, bin da in der Gegend rumgefahren mit einer Kassette, mit Soul-Hits drauf und Soul-Classics. Was habe ich da in die Nacht geschrien? Ja, bis ich heiser war und so weiter.
Das ist ein sehr schönes Bild, was du da aufmachst. Wir sollten eine Reihe machen. Unsere Gäste erzählen von den Autos, die sie hatten und welche Musik sie gehört haben. Wolfgang Niedecken saß gerade hier und hat erzählt, wie er das erste Mal Born to Run in seiner Kastenente gehört hat. Also von daher. Lass uns mal tiefer in die Mitte der 60er in die USA einsteigen. Da kommen als nächstes zwei Songs, die einen ganz klaren Bezug zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung haben oder bekommen haben, nämlich Respect und Change Gonna Come. Steigen wir ein mit Respect. Von heute aus betrachtet, in der später erschienenen Version von Aretha Franklin natürlich der emanzipatorische Song schlechthin.
Früher die Knie blutig gehauen mit im Auto.
Aber das mit dem emanzipatorischen Song, das war nicht immer so. Aretha hat ihn dazu gemacht, was er heute ist. Otis Redding hatte im Original noch was ganz anderes im Sinn. Hier ist Respect in der Original-Otis-Version.
If you wanna
Respect in der ursprünglichen Version von Otis Redding, alles andere als ein feministischer Empowerment-Song, Katharina.
Ja, also Otis Redding singt ja All I'm Asking Is For A Little Respect When I Come Home. Ja. Also wenn ich heimkomme. Und Aretha macht ja draus All I'm Asking Is For A Little Respect When You Got Home. Also wenn du heimkommst, ja, verlang ich den Respekt von dir. Ja, also sie hat praktisch die Haltung umgedreht und sie hat diesen Text mit ihren Schwestern umgeschrieben. Das finde ich ganz besonders schön und hat ihn aufgenommen am Valentinstag 1967. Was ein schöner, symbolischer Tag, das nur am Rande. Aber was macht Otis Redding hier? Er begibt sich natürlich in die ganz konservative Haltung damals. Der Mann geht arbeiten, verdient sein Geld, kommt nach Hause, möchte, dass aufgeräumt ist, geputzt ist, keine Ahnung, gekocht ist, dass es was zu essen gibt, dass die Kinder mit am Tisch sitzen, so, ne? A little respect. Man kann Respekt noch anders deuten, ne? Man kann Respekt auch als Sex deuten.
Okay.
All I'm asking is for a little respect. Diese Deutung gibt es auch.
Das lerne ich jetzt neu.
Komm mit beiden klar.
Es gibt in jedem Fall zwei unterschiedliche Entstehungsversionen. Also die eine heißt, also bei der einen ist es so, dass wohl Al Jackson, der Drummer von Booker T and the MGs, mit dieser Zeile um die Ecke kam, weil sich Otis Redding bei ihm beschwert hat, immer wenn wir von Tour nach Hause kommen, dann behandelt mich meine Frau total doof. So. Und er sagte, aber eigentlich, du warst doch die ganze Zeit auf der Straße, alles was du willst, ist doch einfach nur ein bisschen Respekt. Ja? Also dass er diese Zeile eben erfunden hat, möchte ich sagen. Eine andere Geschichte ist, dass dieser Song von einem anderen Gitarristen geschrieben wurde, nämlich Bobby Smith von der Band Singing Demons. Und er hat den Song geschrieben für den Sänger Earl, genannt Speedo Sims. Aha. Und das war wiederum, jetzt schließt sich dann der Kreis, der Road Manager von Otis Redding. So. Wie auch immer. Und Otis hat aber dann diesen Text genommen und hat ihn schneller gemacht. Der war eigentlich als Ballade angelegt, ist dann angeblich mit ihm, mit diesem Speedo ins Studio gegangen. Der konnte das nicht so richtig gut singen, performen. Der war besser auf der Live-Bühne. Rolf, du kennst es vielleicht, dass man live nochmal anders irgendwie singt als im Studio. Und dann hat Otis entschieden, ja, er macht den Song doch lieber selbst. Das ist dann die zweite Version, okay, ja. Aber wie gesagt, da gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Wie auch immer, der Song ist zu Otis Redding gekommen, zum Glück. Und dann zum Glück auch zu Aretha Franklin.
Ich muss nochmal auf diese Produktion zurückkommen. Katharina, du hast ja gesagt, 24 Stunden, dann diese komplett transparente Produktion, diese Bläser, die so aus den Lautsprechern rausperlen. Das ist ja unglaublich, Rolf, dass der das alles in 24 Stunden aufgenommen hat. Du musst schon den perfekten Tag haben, oder?
Ja, vor allen Dingen die Sache ist die, wenn auf einmal die Magie reinkommt, ja, und die Muse dich geküsst hat, dann hebt sich ja alles auf. Dann hebt sich Zeit auf, Raum auf. Du kennst keine Müdigkeit. Hm. Und diese Müdigkeit, wenn du sie hast um 4 Uhr morgens oder sowas, dann ist es wie so ein, das ist wie so eine Meditation. Ja, und da entstehen dann auch manchmal wirklich noch andere Klangbilder, weil du auf einer ganz anderen, auf einem anderen Level bist. Und so wie du es gerade gesagt hast mit den Bläsern und so, ich stelle mir gerade dieses Kino vor und diese Empore und da oben stehen dann die Bläser. Was hätte ich darum gegeben, irgendwie da drin zu sitzen und zuzugucken? Ja. Und wahrscheinlich hat keiner von denen, und ich glaube, deswegen ist es so gut geworden, hat gewusst, dass man damit die Welt verändert. Weil du veränderst ja mit, also ich habe letztes Mal mit einem Kumpel mich drüber unterhalten, als wir Musik gehört haben, wann ich das letzte Mal Musik in die Hand gedrückt bekommen habe, die mich komplett verändert hat, die mein Leben verändert hat. Mhm. Und dann musste ich wirklich schon 15, 20 Jahre zurückgehen, bis mir das wieder eingefallen ist. Und das ist an dem Abend passiert. Also 24 Stunden hat quasi jetzt, wir sind 60 Jahre später, reden wir darüber. Yeah. Wenn du siehst, wie viele Plattenfuzzis es heute gibt und wie viele Plattenleute und so weiter und so fort. Das war eines der absoluten Pfeiler davon. Mhm. Also das war das war quasi die Urwurzel, die da, was daraus entstanden ist.
Yeah.
Ja. Und das in 24 Stunden, das geht nur mit Magie und nicht auf diesem Planeten sein, sondern gedanklich ganz woanders.
Ach, bei zwei Titeln, die Otis Redding für das Album neu interpretiert hat. Ich finde an dieser Stelle Coverversion eigentlich den falschen Begriff. Da fällt auf, dass die Songnamen leicht verändert worden sind. Vielleicht auch, um genau darauf hinzuweisen, dass es ganz eigene Interpretationen sind. Zu Satisfaction, was ja eigentlich I Can't Get No Satisfaction heißt, kommen wir später. Jetzt erstmal zu Change Gonna Come. Ursprünglich ein Song von Sam Cooke. Da heißt er A Change Is Gonna Come. Und klingt so.
I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know.
Ich habe mich heute mit diesem Song in Trance gehört, muss ich zugeben, ehrlich, bei der Vorbereitung. Ich wollte gar nichts anderes hören.
Ja. Ich habe, als ich den Song gehört habe, mir die Version angehört und habe dann nochmal Otis Redding angehört. Hört euch mal den Anfang von dem Song an, wie Otis den singt.
Machen wir gleich.
Mindblowing. Ja. Das war dieser Moment, wo ich aufgehört habe zu knutschen. So. Aber jetzt habe ich es doch gesagt.
Sehr schön. Als der Song kurz vor Weihnachten 64 rauskommt, da lebt Sam Cooke schon nicht mehr. Er ist am 11. Dezember laut offizieller Darstellung von einer Motelmanagerin in Notwehr erschossen worden, nachdem er versucht haben soll, eine junge Frau zu vergewaltigen. Bis heute gibt es erhebliche Zweifel an der offiziellen Darstellung. Es steht im Raum, dass ihm eine Falle gestellt wurde, um ihn auszurauben. Die Aktion dann aber völlig aus dem Ruder gelaufen sei. Die Boxlegende Muhammad Ali, ein enger Freund von Cooke, soll gesagt haben, wenn Cooke, Frank Sinatra, die Beatles oder Ricky Nelson gewesen wäre, würde das FBI ermitteln. Mit anderen Worten, wenn ein weißer Star umgebracht worden wäre, hätte sich das FBI offiziell eingeschaltet und sorgfältiger ermittelt als die Polizei von Los Angeles, die als rassistisch galt. Wer mehr über den Fall wissen möchte, kann in unseren Shownotes nachgucken. Da haben wir einen Link zu einem entsprechenden Artikel vom People Magazin hinterlassen. Die Shownotes gibt es zuverlässig auf swr1.de und auf der Seite der entsprechenden Folge natürlich. Was auch immer im Hacienda Motel passiert sein mag, fest steht, Sam Cooke war einer der ersten schwarzen Musiker, die ihre Künstlerkarriere selbstbestimmt in die Hand genommen haben. Damit hat er sich in der weißdominierten Musikindustrie nicht nur Freunde gemacht. Hier ist Change Gonna Come in der Version von Otis Redding. Und achtet mal drauf, wie der Gesang einsetzt.
Rolf hat gerade Gänsehaut.
Stellen sich die Haare auf. Ich versuche ja den Ausdruck immer zu vermeiden.
Was für eine Zeit der das singt und wie der diesen Ton zieht. Und, und wahrscheinlich war das der 3 Uhr Nachts-Song.
Ja.
Und unglaublich.
Macht einen fertig. Ist das unglaublich? Long time coming, but I know, I know.
She's gonna come. Interessanterweise eine starke Betonung auf das O bei jedem. Ne?
Ja. Change Gonna Come oder A Change Is Gonna Come, vielleicht die Hymne der Bürgerrechtsbewegung, gilt als einer der besten Protestsongs überhaupt und wurde sozusagen als amerikanisches Kulturerbe von der National Recording Registry für die Library of Congress ausgewählt. Otis Redding hält hier sozusagen das Erbe von Sam Cooke hoch. Für mich eine großartige und äußerst gefühlvolle Interpretation. Wie siehst du das, Rolf?
Ja, wie gesagt, also für mich war das mindblowing. Das war so eines meiner Aha-Momente. Mit was für einer Tiefe und absoluten Entspanntheit. Ich meine, dieser Ton kommt messerscharf und man sieht ja fast, wenn du, also ich hoffe, dass dieser Podcast von Leuten mit Kopfhörern gehört werden und dass die, man sieht ja, man kann ihn ja quasi sehen, wie er singt. Und, ja,
und dann bitte mit beiden Ohrsteckern.
Und es sieht so, und mit was für einer Entspanntheit, mit was für einer Coolness, ohne cool sein zu wollen.
Ja.
Ja, also,
ja. Da liegt ganz viel Herz auf dem Boden des Studios, oder?
Auf jeden Fall. Ja, ja. Auch die Band ist wirklich Dienstleister für den Sänger.
Das wollte ich dich gerade fragen. Wie empfindest du das? Weil ich habe nämlich bei manchen Songs das Gefühl, Otis kann sich draufsetzen auf die Band. Bei manchen, also bei diesem hatte ich das Gefühl, sie spielen ihm nach, wie er das Tempo vorgibt, oder? Was?
Gut, dass du sagst, weil das ist so ein guter Musiker, beobachtet den Sänger. Ja, gerade eben vorher irgendwie war irgendwas von wegen, ja, die Band, die haben nur einen Sänger gebraucht. Da ging ich natürlich als Sänger, dachte ich, was heißt nur? Aber
Entschuldigung, Rolf, du weißt, das war nicht so gemeint.
Ja, das ist alles gut. Aber ich merke das ja, ich habe wirklich, ich bin ja blessed, weil ich mit wunderbaren Musikern spielen darf. Und die Guten, mit denen ich immer wieder gerne spielen darf, die merken ganz genau, wie es mir geht. Mhm. Die wissen, mein Keyboarder Tony Fares weiß, wenn ich einen Espresso getrunken habe. Mhm. Oder wenn ich einen Blues habe oder wenn ich gerade on fire bin und so. Und das bei dieser Band, ja, oder auch bei der Motown-Band und so weiter, die waren ja wirklich, die haben Sänger gelesen und gefühlt. Mhm. Ja, heute ist es sehr oft so, du hast tolle Musiker und so, die können alle spielen, aber was mir gerade bei dem Album, wenn ihr genau hinhört, ist ja das Schöne, was die Band nicht spielt. Ja, also dieses, wo sie sich Zeit lassen, wo sie Platz haben und so. Das ist gerade bei Change Is Gonna Come. Hinter dieser riesen politischen Botschaft ist ein musikalisches Meisterwerk.
Katharina, über Sam Cookes Tod und die Nachwirkungen des Songs haben wir schon gesprochen. Wie der Song entstanden ist, haben wir noch nicht besprochen. Und da sind wir wieder ganz nah dran an den USA, in der Mitte der 60er und der Bürgerrechtsbewegung.
Ich muss einen kurzen Ausflug machen,
okay,
in Sachen
Ausflug.
Beatles, ja. Weil Sam Cooke war gestorben und hatte einen ganz berühmten Manager, der danach auch seine Rechte noch verwaltet hat, nämlich Alan Klein.
Den man auch unterstellt hat, eine dubiose Rolle gespielt
und
zu haben
Alan
bei
Klein
seinem Tod.
Und Alan Klein war ja dann Manager der Rolling Stones ab 65 und ab 69 dann Manager der Beatles.
Und hat alle über den Tisch gezogen.
Genau, ja. Aber wo kommt er her? Von Sam Cooke. Interessante Geschichte auf jeden Fall, Randgeschichte. Aber jetzt komme ich zu deiner Frage, Frank. Also die Entstehungsgeschichte von A Change Is Gonna Come, so heißt der Titel ja im Original. Interessanterweise wird er bei Otis abgekürzt, Change Gonna Come. Warum? Keine Ahnung, vielleicht weil man ihn umgangssprachlich so nannte einfach.
Ich habe Zeit, was zu ändern. Ich esse es Zeit, was zu ändern.
Ja, stimmt.
Ja,
ja, genau.
Ja, sehr gut. Ja, und, es ist ja auch so, ich glaube, es ist wirklich so, wie ich anfangs vermutet habe, dass der gesagt hat, das ist meine Interpretation und ich will, dass der eben dann so heißt. Also ist ja legitim.
Und Otis Redding covert ja 3 Songs auf dem Album von Sam Cooke. Change Gonna Come, Shake und Wonderful World. Das sind die 3 Songs. Dieser Change Gonna Come oder A Change Is Gonna Come ist ein sehr persönlicher Song von Sam Cooke. Auf jeden Fall war wohl ein ausschlaggebender Moment eine Situation in einem Motel, in dem er abgewiesen wurde mit seiner Frau. Mhm. Weil das ein Motel war nur für Weiße. Das ist eine Situation für schwarze Musiker, die, glaube ich, unerträglich war.
Für also gibt's alle ja auch Menschen, auch für Nichtmusiker unerträglich.
Ja, ja, aber die auf Reise waren viel und die waren ja viel auf Reise, ist das wohl echt auch immer so ein Hickhack gewesen und wo kommen wir unter und
ja,
keine Ahnung.
Ja, ganz abgesehen davon, dass es demütigend ist.
Punkt. Sehr demütigend.
Das war, muss ich ganz kurz das passiert ja, ist ja auch in der Neuzeit noch passiert. Ich war ja Tourleiter gewesen, bevor ich Sänger war. Und ich war mit Ice-T unterwegs. Und wir waren in Leipzig zu einem Pressetermin oder zu einem Promotermin für die Tour damals. Und es war Buchmesse. Und es gab nirgendwo mehr Hotels. Und dann hat mir das Büro ein Hotel gebucht. Und es war dann nur ein Doppelzimmer für Ice-T und mich. Hm. Und wir kommen hin in so ein kleines Hotel. Die Tür geht auf. Und ich sage, guten Tag, wir haben das Zimmer gebucht und der Kollege guckt uns an, guckt mich an, guckt Eis an, guckt wieder an und sagt, der ist ja schwarz. Und dann habe ich gedacht, das hat er mir gar nicht gesagt.
Ach, furchtbar, ja.
Sam Cooke hat sich in jedem Fall verpflichtet, gefühlt einen Song darüber zu schreiben, über das, was er erlebt, über auch, es sind ja Veränderungen im Gange, A Change Is Gonna Come, aber er ist eben noch nicht da, der Change, darum geht's. Und er hat 1963 ist ja Blowing in the Wind von Bob Dylan rausgekommen. Mhm. Und er hat gedacht, wenn ein Weißer so bewegend über Rassismus singen kann, dann muss das auch ein Schwarzer. Und deswegen ist Blowing in the Wind auch ein bisschen nicht Inspiration, aber Motivation, diesen Song geschrieben zu haben.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
Allowed to be free. Also das ist genau die Stelle, um die es ging.
Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Und das Interessante ist, dass ja die Weißen immer von Protestsongs sprechen. Also das finde ich ganz interessant, weil das ist eigentlich kein Protestsong. Ja, Dylan hat viele Protestsongs geschrieben, wo es wirklich um politische Aussagen geht und so weiter. Aber das geht eigentlich in die schwarze Community, weil die schwarze Community hat keine Protestsongs geschrieben, sondern die haben Freedom-Songs geschrieben.
Okay.
Und das ist ein Freedom-Song und das macht auch dann Sam Cooke oder Otis Redding in seiner Version.
I was born by a river.
Wow.
Oh, wow. Da geht es nicht um Protest.
Liebe,
da
geht's das ist um pure Liebe, die da rausgehauen wird.
Ich kribbel's überall.
It's a river. I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has gotta come now. Ooh, yes it is.
Und während Dylan der Dichter ist, der Redner, ja, der was vorträgt, ist Otis oder auch Sam Cooke, ist egal, das ist der Prediger. Das ist der es lebt. Und da versteht man aber auch den Begriff Soul. Ja, ja, der Begriff Soul ist in den 50er Jahren entstanden. Und es geht um, das hat Rolf schon gesagt, um die innere Gestimmtheit. Darum, wie es dem Sänger geht. Also das ist der zentrale Anker eigentlich im Song.
Ich glaube auch nicht, dass sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt einen Protestsong oder einen Friedenssong oder wie auch spielen, sondern ich muss berichten, was ich sehe. Ich muss loswerden, was ich fühle. Ich benutze die Musik als Katalysator für das, was um mich herum passiert. So, das ist das, was ich in jedem dieser Töne höre.
Ja.
Nicht in einem Satz, oder die toll sind und so, aber so einfach, was ich in dem geschwungenen Wort höre. Und es ist der Unterschied zwischen dem Blues. Der Blues war immer leidend und der Soul, der war Prinzip Hoffnung.
Genau.
So dieses, ey, ja, da ist was. Und ich habe mal ein Festival gemacht, da war dann danach eine Überschrift, weil ich das im Nebensatz gesagt habe. Wenn du singst, hast du keine Angst. Dein Gehirn kann keine Angst haben, wenn du singst. Das ist so schön am Singen.
Wunderschön, ja. Toller Satz.
Ja, und das hörst du bei Blues. Bin ein Blues-Fan. Aber bei Soul, das ist immer Prinzip Hoffnung.
Und der Soul hat für mich mit Haltung zu tun, mit einer Grundhaltung. Und diese Haltung hast du, glaube ich, auch, und zwar in allen Songs, die du singst. Du hast eine Haltung.
Das ist aber nett von dir. Lass mal hören. Jetzt bin ich gespannt, ob ich den kenne.
Ich liebe ja Glückstag, aber ich glaube, die Haltung, die ich meine, ist, wenn dir die Liebe fehlt.
Aha. Du kannst schwarz oder weiß sein, oder rot oder gelb. Vom Planeten Erde komm oder deiner eigenen Welt. Es ist mir egal, ob du einen Mann oder eine Frau liebst. Die Hauptsache ist, dass du liebst. Es nützt dir der Glaube, wenn dir die Liebe fehlt.
Hier spürt man wirklich auch deine Grundhaltung, diese positive Grundhaltung. die viel mit Liebe, mit Gemeinschaft zu tun hat.
Stütze die Macht, in dir die Liebe fehlt, in dir die Liebe fehlt, in dir die Liebe fehlt.
Ich kann nicht singen, was ich nicht fühle. Ich habe es oft probiert. Ich bin ein schlechter Coversänger. Ich liebe gute Musik und ziehe auch gerne gute Musik nach, aber ich kann es nicht covern. Geht nicht. Also ich kann nur das singen, was ich fühle. So.
Wir haben jetzt viel über Bürgerrechtsbewegung und Rassismus in den USA gesprochen. Wenn man sich das Albumcover anschaut, ist es ja auch ein durchaus provokantes Statement. Und es bebildert die Idee von Otis Redding, auch in den weißen Popmusikmarkt vorzustoßen. Das zumindest interpretiere ich das so, Katharina.
Ich habe mich gefragt, wer dieses Albumcover ausgewählt hat. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob man ihm da. Ja, es hat eine Grundhaltung. Es ist, also fangen wir mal vorne an, es ist eine weiße Frau drauf abgebildet.
Im Gesicht, ne?
Im Porträt.
Ja.
Und es ist anscheinend ein Stockfoto. Das heißt, irgendjemand hat sich dieses Foto ausgesucht und hat dann dieses Cover damit gestaltet. Interessanterweise ist der Fotograf...
Also es wurde nicht extra für das Album gemacht?
Nee. Nein. Interessanterweise ist Peter Sahula der Fotograf und der hat relativ viele Alben mit Frauenporträts.
Ja, Katharina heute in der Redaktion, guck dir das mal an, alle Alben, die der gescheitert
haben,
überall
kann man
so ein
sich
Foto
das,
von einer Frau drauf.
Ja, bei Discogs kann man sich das wunderbar angucken. Also er selber kann sich aber nicht dran erinnern, also es gibt keine Interviews oder so, in denen er davon berichtet. Er weiß noch nicht mal mehr, wer das war auf diesem Bild.
Ja, wenn also, Stockfotos waren, ist es ja auch nicht bekannt.
Genau. Und also ich kann mir vorstellen, ich meine, die Stax-Geschwister waren weiß. Ja, die Hälfte von Booker T and the MGs waren weiß. Mhm. Also natürlich diese Spannung zwischen Schwarz und Weiß war ja auch irgendwie, ich möchte nicht sagen immer da, weil ich glaube, die haben sich wunderbar verstanden, aber ich glaube auch, sie haben das genutzt oder irgendjemand in diesem Label wollte es nutzen und eine Aussage treffen. Also das ist das, was ich spüre. Ich kann das nicht belegen, aber es ist ein Gefühl, wenn man sich die Songs anhört, wenn man sich das anschaut, wenn man sich das Umfeld betrachtet, da eine weiße Frau drauf zu machen, ist okay.
In einer Welt ohne Rassismus würden wir überhaupt nicht darüber reden, dass es schwarze oder weiße Musik ist oder schwarze oder weiße Leute auf dem Cover drauf sind. Aber da es in diesem gesellschaftlichen Umfeld spielt, wird es halt automatisch zum Thema, weil es selten bei Soulmusik der Fall ist. So würde ich jetzt mal.
Nein, das ist aber so eine Betrachtung von außen, weil in der Musik selber habe ich festgestellt, gibt es keinen Rassismus. Ich habe das Glück gehabt, mit vielen alten Jatzern touren zu dürfen, bevor ich gesungen habe als Tourleiter. Und da war so Red Holloway und so diese ganzen Jungs, die mit Frank Sinatra gespielt haben. Und da war Rassismus nie ein Thema. Mhm. Ich meine, wenn du Gleichgesinnte findest, dann ist Rassismus das Dümmste, was es gibt.
Ja. Ist sowieso das Dümmste.
Ja, ja, klar, aber so, es wird ja auch so, Morgan Freeman sagt ja, how do you stop racism? Stop talking about it.
Also ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen den Musikern und dem Musikbusiness.
Ich kenne mich mit dem Musikbusiness nicht aus, ich bin nur Musiker. Also,
weil
aber
das
da
schon
merke ich das.
In den USA
ich
mein, sehr getrennt war, ne? Mit schon, schwarzen und weißen Radiostationen
genau.
Und so weiter. Und
es war halt andere. Dann natürlich, wenn es dann in den Verkauf ging, und
ja, genau.
Da wo das du gerade gesagt hast, da ist natürlich, ja, es ist der weiße Hörer. Ich meine, es ist ja bei diesem wunderbaren Elvis-Film und so weiter,
genau.
Wo so, oh, um Gottes Willen, der klingt ja viel zu schwarz.
Ja, furchtbar. Ja,
so, und das waren wahrscheinlich, und wenn du dem Menschen nicht vertraust, so irgendwie zu sagen, der Mensch spürt es doch. Dem ist es doch völlig egal, ob das ein Schwarzer oder Weißer ist.
Ja, natürlich.
Ja, aber in dem Moment, wo es verkauft wird, und dann musst du mit Plakaten arbeiten, dann musst du mit Fotos arbeiten.
Ja. Mr. Pitiful, also Herr Mitleidig, so hat der amerikanische Radio-DJ Moha Williams Otis Redding mal genannt. Und fortan hat er seinen Spitznamen weg. Sogar einen Song hat Redding darüber gemacht. Natürlich Mr. Pitiful.
Commitments.
Yeah.
Call me Mr. Pitiful. Baby, that's my name now. Oh. Call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame.
Auf wieder. Ta 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 ta. Wieder. Och.
Mr. Pitiful und auch auf Honest Blue macht Otis seiner gekonnt im besten Sinne mitleidserregenden Sangeskunst alle Ehre. Hier kommt das wunderbar klagende I've been loving you too long, geschrieben von Otis Redding zusammen mit Jerry Butler.
I've been loving you too long. Stop now. You are tired.
Boah, der hat mir eben echt ins Ohr geschrien.
Yeah.
Wow. Geil.
My love's growing stronger.
Also ich frage mich ja manchmal, wo man das herholt.
Yeah. Das ist, wenn du das Gehirn ausschaltest.
Yeah.
Wenn du nicht denkst, sondern nur bist. Ja.
A little too long. I don't wanna stop now. Oh. With you, my life.
I've been loving you too long. Nach Sitting on the Dock of the Bay, Otis Reddings zweitmeistverkaufte Single. Große Empathie löste aus, der Mr. Pitiful. Frage an einen Soul-Sänger, wie lässt man das Publikum so mitleiden? Wie schafft es Otis Redding, diese Wehklage so rüberzubringen? Du hast schon gesagt, du musst einfach sein.
Genau, das ist eigentlich die Antwort. Du musst sein. Wenn du in dem Moment, wo du bei so einem, wenn du all das gegeben kriegst, du kriegst die Musik, du kannst mit deiner Stimme umgehen, wenn du da anfängst zu denken, machst du einen Fehler.
Mhm.
So, und in dem Moment, wo du einfach nur bist und dich auf diesen Moment einlässt, das spürt ein Publikum. Ich glaube, dass ein Publikum viel cleverer ist als viele Showmacher und Fernsehmacher und Regisseure und so weiter das eigentlich denken. Also ich glaube, dass ein Mensch viel mehr fühlen kann, als wir ihm zutrauen.
So sind auch Zeitzeugenberichte über Otis Redding. Er muss wohl ein sehr bescheidener Mensch gewesen sein und jemand, der den Raum aufgehellt hat, der den Leuten was Positives gegeben hat, der gesagt hat, okay, jetzt geht's los, jetzt machen wir was Cooles, der sie motiviert hat und der auch immer mit so einer roten, kaputten, klapprigen Gitarre darum gelaufen ist und damit seine Songs geschrieben hat. Dieser herzensgute Mensch zu sein, so mit so einer positiven Aura durch die Welt gehen, Menschen für sich einfangen.
Du darfst ja nicht vergessen, Musik machen ist ja mit das Schönste, was es gibt. Ja, und wenn du damit dann auch noch deine Miete zahlen kannst. Und ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann mal zur hohen Zeit der Söhne um 5 Uhr morgens aus dem Club raus, die Nacht durchgejammt, geile Musik gehört und so weiter und dachte ich so, oh, jetzt rufe ich meinen Bruder an und weck ihn. Ja? Und dann sagte mir Rolf, ich bin schon eine Stunde auf einer Baustelle. Und in dem Moment habe ich gewusst, wie wunderschön dieses Leben ist. Und wenn du das hast, du kannst ja dann nur dankbar sein. Ich kann es nicht verstehen, wenn Musiker meckern und diesen, oh, ich muss so lang spielen oder muss ich Promo machen. Ich habe gerade eben, als ihr angefangen habt und du dein Intro gemacht hast, dachte ich, was ist denn das für ein geiler Job? Du sitzt hier, hast ein Mikro vor dir.
Das geht uns genauso.
Darfst Musik hören und darfst darüber reden, wie also das Mädel, das sich 8 Stunden lang bei mir im Bäcker die Beine in den Bauch steckt, die würde wahrscheinlich alles dafür geben. So, und also es ist, wir müssen mal sehen, wie schön sowas ist.
Mhm.
Ja, und dann ist es unsere Aufgabe, genau das weiterzugeben.
Das hast du schön gesagt, Rolf. I've been loving you too long entwickelt dann auch ein sehr illustres Eigenleben. Ike und Tina Turner zelebrieren die Nummer live, wie soll ich sagen, fast wie eine Sexshow auf St. Pauli, nur musikalischer. Ziemlich heiß zelebrierte Anspielung auf Oralsex. Kann man sich bei YouTube anschauen. Tina war das in der Rückschau etwas peinlich. In der Autobiografie hat sie geschrieben, es wurde richtig pornografisch peinlich, aber die Leute liebten es. Tja, und zuallererst kamen die Rolling Stones ins Spiel bei einer Coverversion von I've Been Loving You Too Long live. Katharina?
Sozusagen als kleines Dankeschön, weil ja Otis Redding auf diesem Album I Can't Get No Satisfaction gecovert hat. Aber da kommen wir gleich zu.
Too long.
to stop now.
Stones haben ja viel in der Zeit gecovert. Ja. Also viele R&B, Blue Stars, ja. Chuck Berry und so. Also haben sie ja alle Bo Diddley.
Die Rolling Stones haben ihre schwarzen Blues- und Soul-Vorbilder immer hochgehalten, verehrt. Und da verwundert es nicht, dass auch Otis Redding eine Version von Satisfaction auf Otis Blue hat. Ob der Song ihm überhaupt gefallen hat, das ist umstritten. Was Eigenes hat er draus gemacht, allemal. Hier kommt Satisfaction ohne I Can Get No im Titel.
Jetzt hör mal, wie der da singt. Also, das war für mich so ein... Oh.
Ja.
I can't get no.
Ja. Das dann auch nach vorne drückt. Ne? Du denkst am Anfang bei den Bläsern, denkst du, was wird das denn jetzt? Und jetzt, boah, jetzt drückt das unglaublich.
Ja, aber es ist auch genau das, was Rolf sagt. Ich hatte ja Kompositionsunterricht. Wir haben eine Oper komponiert. Und es ging nur um ein O. Ja? Wie man ein einzelnes Wort ausdrücken, vertonen kann und was das sagen kann. Das kann O, O, O. Ja, also du kannst verschiedene Gefühlslagen da reinpacken. Ja. Genau das hat er hier gemacht. Das ist das, was Rolf eben meint. Der hat geweint bei Cry. Der hat dieser Ausdruck, der da in dieser Stimme ist. Oder bei No. Der hat das No richtig gesetzt.
Du merkst, dass er komplett sein Gehirn ausgeschaltet hat und ist komplett in die Gefühlsebene gegangen.
Er hat sein Gehirn ausgeschaltet. Ja. Nämlich genauso, wie Rolf das eben gesagt hat, weil... Ich fange kurz vorne an. Steve
so.
Cropper ist in Plattenladen vorgegangen. Jim Stewart hatte nämlich auch einen Plattenladen vorne im Kino eingerichtet. Und zwar genau da, wo vorher Popcorn und Süßkram verkauft wurde. Da war jetzt ein Plattenladen drin. Und da hat er, das war natürlich cool, weil der hat immer die aktuellen Singles gehabt, die aktuellen Alben und wusste auch, was gut läuft. Und hat übrigens diesen Laden auch zum Testen benutzt. Wenn sie was aufgenommen haben, hat das sofort vorne gespielt.
Geniale Marktforschung.
So, und da ist eben Steve Cropper, der Gitarrist, reingegangen und hat die aktuelle Singles der Stones geholt, I Can't Get No Satisfaction, und hat sie der Band vorgespielt und hat gesagt, den machen wir. Und hat den Text rausgeschrieben, händisch. Und Otis Redding war irgendwie gerade raus, kam wieder zurück, hat sich das einmal angehört, der kannte den Titel anscheinend nicht, hat aber einfach losgelegt und deswegen gibt's auch einen kleinen, wie soll ich sagen, Versinger möchte ich noch nicht mal sagen, weil ich könnte auch mir vorstellen, das hat er vielleicht absichtlich gemacht, weil sich's besser artikuliert hat. Er singt an einer Stelle nicht I can't get no satisfaction, sondern I can't get no satisfaction. Er hat exakt den Kopf ausgeschaltet und hat einfach gefühlt.
Können und wir dann mal ganz kurz zu Jim Stewart zurückgehen?
Ja.
Ein Typ, ein Banker, der sowas macht, Kino holt, Studio rein, macht vorne einen Plattenladen. Das sind die Mäzene, die wir heute brauchen. Ein Business-Typ, der sagt, das brauche ich als Katalysator, ich brauche das was. Also die Story jetzt, dass der vorne einen Plattenladen drin hat. Also ey, bitte mehr Banker und bitte mehr erfolgreiche Leute, die keinen Bock auf Golfspiel haben und Musik machen, die brauchen wir.
Was ein Statement.
Aber so hat er...
Ja, meldet euch bei uns, meilensteine@swr.de, wir vermitteln weiter.
So hat aber Jim Stewart nicht nur geguckt, was gerade läuft an Musik, sondern er hat auch die Musiker rangezogen. Es war ein Ort für Musikliebhaber, dieses Stax-Studio.
So, du wolltest noch irgendwas von Chuck Berry erzählen, Katharina. Ich hab's jetzt nicht mehr. Ach doch, du hast mir was hier reingeschrieben, ne?
Die Chuck Berry-Geschichte hat damit zu tun, wie Keith Richards auf diesen Song gekommen ist. Die Legende mit dem Kassettenrekorder in der Nacht und so weiter, wir kennen sie. Also hier nochmal die Kurzform. Keith kommt nach einem Gig ins Hotel, drückt auf den Aufnahmeknopf seines Kassettenrekorders, klimpert schlaf- und alkoholbenebelt auf der Gitarre rum und am nächsten Mittag, nachdem er aufgestanden ist, hört er beim Abhören des Tapes da, 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 da da da, ne, wir kennen's, und die Zeile I can't get no satisfaction. Aber die Vorgeschichte kommt jetzt. Die Stones waren auf jeden Fall auf US-Tour und was haben sie gespielt? Sie haben die großen Blues-Nummern gespielt, sie haben Chuck Berry gespielt, Willie Dixon, Buddy Holly, Bo Diddley, all das. Und in einer Chuck Berry-Nummer kommt nämlich genau diese Zeile vor. Der Song heißt 30 Days und Chuck Berry singt folgendes. So, und Mick hat dann den Text auf jeden Fall fertig geschrieben, Mick Jagger.
So, ich bin ja einer der wenigen Weißen, der mit Chuck Berry Mundharmonika gespielt hat. Ja, ich war ja mit Chuck Berry unterwegs und er hat mich dann als Tourleiter gefeuert, weil ich mit ihm Mundharmonika gespielt habe. Er hat gesagt, er will nicht, dass ich weiß, was er an Gage kriegt. Aber Mr. Berry, wir haben dich ja gebucht. Ja, nee, du bist jetzt mein Musiker. Muss ich ja mal eine Doku zeigen, gibt's doch ich noch mit langen Haaren und so.
Rolf! Was ist das Vermächtnis von dem Album?
Das Vermächtnis von dem Album ist, dass es absolut zeitlos ist. Du kannst es jederzeit spielen. Jeder, der ein bisschen was mit R&B, Blues, Soul, Pop, Hip-Hop zu tun hat, wird sich verbeugen vor diesem Album und wird anerkennen. Wie gesagt, diese Schlagzeug-Breaks. Ich habe mir früher meine Knie damit blutig geschlagen im Auto. So, wie oft sind die gesampelt worden? Irgendwo.
Yeah.
Ja, also was ist da? Und dieses Gesamtkunstwerk, eine geile Band, die ein bisschen dirtier ist als die Motown-Geschichten und dieser Sänger. Und wie gesagt, wann kriege ich endlich mal wieder neue Musik, die mir so eine Ohrfeige gibt, im Positiven, wie so ein Album.
Vielen Dank, Rolf, dass du da warst.
Es war mir eine absolute Freude. Vielen Dank.
Danke, Katharina. Danke
Sehr
fürs
gern.
Zuhören.
Danke.
Und für alle, die dann das Album jetzt nochmal genießen in voller Länge, die können sich hinterher was Gutes kochen. Hier kommt unser Podcast-Tipp für euch.
Hallo Uwe Schulz.
Hallo Caroline Kurz.
Ist das nicht schön, dass wir, WDR5, alles in Butter der Podcast fürs Genießen sind?
Wir zwei sowieso und dann noch
Helmut Gute.
Diese Bandbreite, die wir hier bespielen zwischen bezahlbaren und aufwendigen Dingen, zwischen Fleischgerichten, veganen Sachen, ich find's mega.
Jede Menge Inspiration und praktische Tipps.
Probieren bitte.
Sensationell. Und sowas kann man selber machen.
WDR 5, der Podcast fürs Genießen.
Eigentlich ist alles in Butter so ziemlich das Beste, was man sich reinziehen kann, oder?
Lecker.
Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.